Situation, wo ich noch ein bisschen jünger war als heute. Und zwar war ich gerade 19 Jahre alt und war mit meinen Freundinnen zusammen im Ausgang. Und wir hatten es total lustig zusammen. Und dann musste ich aufs WC. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, ans stille Örtchen. Und auf dem Rückweg, wo ich zurück zu meinen Freundinnen wollte, passierte es. Ich wollte die Treppe hinunterlaufen, mein Fuß stolperte und ich flog die ganze Treppe, die Stufen alle hinunter, kam ins Schleudern und war froh, wo ich endlich Halt bei meinen Händen fand. Es dauerte nicht lange, da hörte ich eine Männergruppe total laut krölen und lachen. Ich zeige euch jetzt, warum. Ich kann es beim Simi zeigen, da darf ich das. Ich bin nämlich direkt so bei einem netten jungen Mann gelandet. Und ich habe natürlich sofort meine Hände losgelassen. Und es war mir total peinlich und habe mich entschuldigt. Und ich war wirklich froh, als ich wieder befreit war und leere Hände hatte. Und heute Morgen möchte ich mit euch gemeinsam eine Frau in der Bibel angucken, die auch ihre Hände losgelassen hat, die leere Hände hatte. Aber im Gegensatz zu mir hatte sie ein richtig kostbares Geschenk bekommen. Sie hatte was ganz Besonderes von Gott höchstpersönlich bekommen, was sie nun wieder aus den Händen gab. Im Samuel, im 1. Samuel 2, 24 bis 28 lesen wir, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Knabe war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich, nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbetet ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Wow, wir haben also hier eine Frau, die es fertig bringt, ihr Versprechen zu halten und ihr geliebtes Kind dem Eli ins Heiligtum zu bringen. Eine Mutter ist hier, die die letzten Jahre nichts anderes gemacht hat, als sich um den kleinen Samuel zu kümmern. Rund um die Uhr hat sie für das Wohl des Samuels gesorgt. Sie ist bestimmt nachts vielmal aufgestanden und sie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass es dem Samuel gut ging. Sie hat ihre eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt um die des Kindes willen. Und jetzt soll sie einfach diesen Samuel hergeben? Und ihr Mamas, die hier sitzt, ihr wisst, von was ich rede. Heute ist ja euer besonderer Tag. Und wenn wir uns die Hanna anschauen, dann denken wir erstmal, was ist denn das nur für eine Mutter?
Also dieser Samuel kommt in ein neues Umfeld hinein, in ein Umfeld vom Heiligtum. Und jetzt könnte man sagen, ja, was ist denn daran so schlimm? Ihn dorthin zu geben, ist doch super. Das ist der Ort, wo Gott wohnt, wo er da ist, wo seine Gegenwart ist. Es gibt doch nichts Besseres, als sein Kind genau dorthin zu geben. Aber dieses Heiligtum war nicht so heilig, wie man vielleicht denken möchte. Lass uns das näher anschauen. Da war dieser Mann mit diesem wunderbaren Namen Eli. Mein Gott. Und er war der hohe Priester. Der Priester war er. Und in seiner Ahnentafel, in seinem Stammbaum geht er zurück bis auf Aaron, den Bruder von Mose. Und er ist Priester und hat die Verantwortung. Aber er ist alt und nicht mehr so fit und kann offensichtlich die ganzen Opfer, die täglich dort stattfinden, nicht selber verrichten und nicht anleiten. Deshalb sind seine Söhne die Aktiven, die in diesem Priesterdienst die Rolle tragen und die Verantwortung tragen. Aber die Söhne sind alles andere als heilig. Aber die Söhne Elis waren ruchlos, sie waren böse. Sie fragten nicht nach dem Herrn. Vielleicht noch besser übersetzt aus dem Hebräischen, sie haben keine Kenntnis von Gott gehabt, sie kennen Gott nicht. Die Söhne Elis sind alles andere als heilig. Die Söhne Elis, die leben nach einem Lebensmotto, das so lautet: Mehr ist nie genug. Mehr ist nie genug für mein Leben. Mehr ist nie genug, mehr Opferfleisch. Sie haben sich die größten und besten Stücke aus dieser Opferung raussuchen wollen für sich, die sie dann behalten durften. Mehr Opferfett. Sie wollten das Fett, das eigentlich für den Herrn verbrannt werden sollte, selber essen, weil es ihnen so lecker geschmeckt hat. Mehr Vergnügen. Sie hatten Sex mit den Frauen, die dort an ihrem priesterlichen Dienst und geholfen haben, mitgeholfen haben. Mit diesen Frauen hatten sie Sex. Mehr Regelverstöße. Es war alles bis ins kleinste Detail durchstrukturiert, wie viel der Priester bekommt, dass genau sowas nicht passiert. Aber sie sagen, nee, komm, diese Regeln, die interessieren mich nicht. Ich halte mich nicht dran. Ihr Lebensmotto war, mehr ist nie genug. Und wenn ich das auf unsere Zeit münze, dann fällt mir ein Film ein. Und ich habe euch einen kleinen Ausschnitt aus diesem Film mitgebracht. Ihr dürft mal den Clip zeigen. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your back. The Wolf of the Wall Street. Mehr ist nie genug. Das war ihr Lebensmotto. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn. Denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Und was ist mit dem Eli? Der bekommt es mit. Der bekommt es mit, was seine Söhne da treiben. Und er spricht es auch ganz straight an. Er sagt es ihnen gerade heraus und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, was ihr da macht. Es ist nicht okay, so wie ihr euch verhaltet. Eli aber war sehr alt geworden. Und immer, wenn er von all dem hörte, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor dem Eingang der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen, warum tut ihr solches? Denn ich höre diese bösen Dinge, die ihr tut, vom ganzen Volk. Der Eli, der spricht es an, aber seine Söhne ignorieren ihn einfach. Sie sagen, es ist mir egal, Papa, wir wollen nichts von dir hören. Und treiben ihr Spiel einfach weiter am Heiligtum. Führen dieses unheilige Leben am Ort des Heiligtums. Und Eli, in dieser Rolle, in der er war, als Aufseher, als Oberster, als ältester Priester, hätte diese Söhne aus ihrer Verantwortung nehmen können, hätte es sogar müssen, aber er tut's nicht. Er unterbricht nicht diesen Lebensstil von mehr ist nie genug. Wenn du dieses siehst, dann denkst du, wow, wie peinlich dieser Eli. Hä? Boah, was für eine peinliche Situation. Das ganze Volk wusste, jeder wusste, dass er das nicht gebacken kriegt, seine Kinder da richtig zu erziehen. Aber überleg mal kurz einen Moment. Vielleicht gibt es auch Situationen in deinem Leben, wo du merkst, ah, da läuft irgendwas schief. Wo du merkst, da ist irgendwas falsch. Wo du merkst, ah, das ist nicht richtig. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie Eli, du sprichst es an und du sagst ganz konkret Nein dazu und sagst, das kommt nicht gut. Und du merkst, wie die Person oder die Situation oder was auch immer es ist, nicht drauf hört. Und du siehst, wie das Auto gegen die Wand fährt. Du kannst es sehen, du weißt, dass es jetzt Verletzungen gibt und du schaust dir mit an und du weißt, dass es eigentlich anders besser wäre. Aber du kannst nichts machen. Mir kommt dieser Eli in dieser Situation, die er ist, sehr nahe. Ich kenne solche Situationen aus meinem Leben. Diese Ohnmacht, die dieser Eli aushalten muss.
Und das ist die Lage von Silo. Das ganze Volk wusste darüber Bescheid. Hanna wusste über diese Situation Bescheid. Hanna, die jahrelang von Gott ein Kind erfleht hatte. Hanna, wo Gott ihr Gebet gehört hat und ihr endlich ein Kind geschenkt hat. Und Hanna, die an ihrem Kind hing und stolz auf ihr Kind war. Und in diese Situation, in dieses Umfeld soll Hannah ihr Kind geben? Jedes Jugendamt hätte die Hände über die Köpfe geschlagen und hätte keins ihrer Pflegekinder in solch eine Situation gebracht. Hannah wusste, dass die großen Brüder von Samuel das Böse nur so verkörperten. Das Heiligtum war schon längst nicht mehr heilig. Und diese zwei Brüder, die zwar in der Gemeinde waren, aber von Grund auf böse, würden Samuel Tag ein, Tag aus beeinflussen. Und das wusste Hannah. Jetzt stellt sich für uns die Frage, würdest du das tun? Würdest du dein Kind in solch eine Situation geben? Würdest du vielleicht selbst in so eine Situation geben? Wie um alles in der Welt konnte Hannah nur ihren geliebten Samuel da hineinlassen? Hannah wusste, wie man Gott vertraut. Hannah wusste, dass Gottes Gegenwart den Unterschied macht. Hannah wusste, Gott ist der Einzige, der Situationen ändern kann, der Einzige, der bewahren kann, der befreien kann, der sich dem Bösen entgegenstellt. Hannah wusste, Gottes Gegenwart macht den Unterschied in dieser Situation. Und wir haben uns letzte Woche schon mit dem Paul gemeinsam das Gebet von der Hannah angeschaut. Und da sehen wir, dass sie das ganz fest glaubte. Er, also Gott, wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Und das wusste die Hannah. Weil die Hannah das wusste, konnte sie Samuel dem Eli in so eine furchtbare Situation übergeben. Sie wusste, wenn Samuel auf sich allein gestellt gewesen wäre, hätte er null Chance gehabt, so gut sich zu entwickeln und so ein großer Diener Gottes zu werden. Sie wusste, Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Und Gottes Gegenwart macht auch in deinem Leben den Unterschied. Gottes Gegenwart in Situationen macht den Unterschied. Und wir wissen zum Glück, dass als Jesus starb, im Allerheiligsten damals der Vorhang zerriss, sodass die Heiligkeit, die Gegenwart Gottes uns allen offen stand und immer noch steht. Wir wissen, egal wo wir hingehen, sind wir oder haben wir den Zugang zu Gottes Gegenwart. Und deine Kinder oder Personen, die dir am Herzen sind, egal wo sie sind, die Gegenwart Gottes ist da. Wir müssen nicht versuchen, über unsere Kinder zu wachen oder über andere Situationen in unserem Leben, wo wir versuchen, selber das zu machen und dran festzuhalten. Aber wenn wir das wissen, dass Gottes Gegenwart den Unterschied macht und er Situationen grundauf verändern kann, dann können wir auch unsere Kinder, dann können wir andere Sachen loslassen, weil wir dem Vertrauen schenken. Und das war auch der große Unterschied in Samuels Leben. Im Gegensatz zu seinen Brüdern, wo das Lebensmotto war, mehr ist nie genug, hatte Samuel ein anderes Motto. Samuels Motto war, mehr ist immer genug. Mehr von Gottes Gegenwart ist immer genug. Wir lesen davon, dass der junge Samuel inzwischen in der Gegenwart des Herrn aufwuchs. Und im Samuel, da war der tiefe Wunsch im Herzen, mehr Gottes Präsenz zu erleben. So ein richtig tiefer Hunger, mehr von Gott, mehr von seiner Gegenwart. Und das konnte er auch, weil der Eli ihn dazu, er hat ihn ernährt dazu und hat ihm Sachen gegeben, hat ihm beigebracht, in Gottes Gegenwart zu leben. Aber Gott war es, der über die ganze Entwicklung und über allem wachte. Und so konnte auch das Meer und das Meer von Gottes Präsenz, von Gottes Kraft in Samuels Leben aufblühen. Und dazu lesen wir noch, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und weiter heißt es, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen.
Aber was ist mit den Söhnen von Eli? Dürfen sie ihr Leben mit diesem Lebensmotto, mehr ist nie genug, mit dieser Lebensgier einfach so weiterleben? Vielleicht war es eine Nacht, als der Bote Gottes zu Eli kommt und ihm eine brutale Ansage für Eli und seine ganze Dynastie von Gott ausrichtet. Dieser Bote sagt, jetzt ist es genug, es reicht, du brauchst deine Söhne nicht mehr zu ermahnen, das Maß ist voll. Warum tretet ihr? Er schließt den Eli mit ein. Auch Eli ist verantwortlich für das Verhalten von seinen Söhnen. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel? Das ist die Ansage an Eli, und die Ansage geht weiter und er sagt, deine Dynastie wird untergehen, deine Familie wird sterben. Und es beginnt mit deinen Söhnen. Das sind die schrecklichen Folgen von diesem Lebensstil. Mehr ist nie genug. Von diesem Lebensstil weit weg von der Gegenwart Gottes. Hey, und lass mich dich ganz kurz fragen, willst du in deinem Leben auf dem Stuhl landen? Oder wollen wir doch nicht lieber auf dem landen, wo wir sagen, mehr ist immer genug. Mehr von Gottes Gegenwart ist immer genug. So wie Samuel. Wollen wir, dass unsere Kinder dort landen oder hier? Wir wollen, dass sie in der Gegenwart Gottes landen. Ich war zeitlang in Afrika unterwegs. Und dort habe ich mit den Maasai gearbeitet und war in der Serengeti. Und dort sind wir eines Tages zur Affenschlucht gekommen. Und es war super spannend. Und dann nahm mich so ein alter Maasai auf die Seite und erzählte mir, wie sie damals dort Affen gefangen haben. Und zwar hatten sie eine Kalabash, das ist so ein Kürbis. Und den haben sie den Kopf abgeschlagen, haben sie ausgehöhlt. Und dann war das Loch, wo man reingreifen konnte, genau ungefähr so groß, dass gerade die Hände vom Affen durchgehen konnte. Und dann haben sie eine Banane oder Nüsse oder sowas hineingelegt. Und dann haben sie die Kalabash genommen und haben die an die Bäume gebunden, festgebunden. Und als die Affen kamen, haben sie das gemerkt und haben ihre Hand reingesteckt und haben gemerkt, oh, da ist was Leckeres, Feines, das ist, was ich haben möchte. Und haben sie in die Hand genommen und in dem Moment haben sie es nicht mehr geschafft, ihre Hand aus dem Loch zu ziehen, weil sie jetzt eine Faust hatte und es zu groß war. Und so haben sie die Affen gefangen, weil die Affen nicht loslassen konnten. Die Affen konnten nicht loslassen. Und sie haben alles versucht und sie waren blutig an den Händen und so, aber die Jäger konnten einfach kommen und die Affen so fangen. Ziemlich doof, so ein Affe, oder? Kann doch einfach loslassen. Hey, meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du ein Affe? Was ist deine Banane in deinem Leben, was du krampfhaft hältst und nicht loslassen kannst? Was kannst du nicht loslassen und du merkst, dass es dich zurückhält? Was ist die Banane in deinem Leben? Was hält dich zurück? Ich habe eine recht coole Woche gehabt. Aber in diesen Wochen oder in dieser Woche passierte auch ein bisschen was Negatives. Und wie das so oft ist, prägt das Negative dann so das Bild der Woche. Und so habe ich erlebt, wie ich diese Woche genau in so einer Situation war. Und nicht loslassen konnte. Und gemerkt habe, wie stark mich das prägt, wie stark mich das zurückhält, wie viel Kraft mich das emotional kostet. Und ich bin dann einen Weg gegangen mit diesem Text, der mir geholfen hat, loszulassen. Und ich will kurz mit euch diesen Weg durchgehen, weil ich bin mir sicher, auch du hast eine Banane in deinem Leben. Auch du hast was in deinem Leben, wo du merkst, ah, da muss ich loslassen. Vielleicht sind es die Kinder, vielleicht ist es eine Tochter, vielleicht ist es ein Sohn. Vielleicht ist es eine Person aus der Familie oder aus der Arbeit. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es jemand Verstorbenes, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, du hast auch eine Banane. Als der Masai fertig war, hat er mir diesen Satz gesagt, als er mir diese Geschichte erzählt hatte. Let go and know God is in control. Also lass los und mach dir bewusst, dass Gott die Kontrolle hat. Dass Gott darüber die Kontrolle hat. In dieser Woche ist mir dieser Vers ganz nahe gekommen. Lasst eure Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Wisst ihr, als meine Hand da steckte, habe ich realisiert, mein Kampf ist es, dass ich es eigentlich gern unter Kontrolle hätte, weil ich es gern kontrollieren will. Und gemerkt habe, hey, ich kann es nicht kontrollieren. Und habe versucht zu kontrollieren. Und in dieser Situation reagieren Menschen unterschiedlich. Die einen Menschen, die versuchen, alles über zu kontrollieren. Die anderen Menschen, die geben einfach auf und sagen, ach, ich bin's Opfer und ich feiere eine Schuldparty und oh, es tut mir so leid und oh, ich bin das Opfer und kommt doch, feiert doch alle mit mir. Aber der Punkt war, dass ich formulieren konnte und sagen, Gott, ich gebe die Kontrolle auf. Ich gebe sie dir ab. Ich gebe sie ab. Und wisst ihr, was ganz schnell kam dann? Dass ich formulieren musste, Gott, ich lasse meine eigenen Vorstellungen los. Ich habe sofort realisiert, okay, ich kann locker zu Gott sagen, ja, ich gebe die Kontrolle an dich ab. Aber mach's bitte so und so und Gott, ich hätte gern, dass du dich so und so verhältst. Ich musste wie sagen, Gott, ich gebe dir das ab. Und du kannst es machen nach deinen Vorstellungen. Und dann kam der Knackpunkt. Ich musste sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich weiß, dass du ein Gott der Liebe bist. Und der Weg ist vielleicht anders, wie ich es möchte. Aber ich vertraue dir, dass es so kommt, dass es gut kommt, weil du ein guter Gott bist. Das hat mir geholfen. Aber dann habe ich schnell realisiert, huch, meine Hand war recht schnell wieder drin. Und ich habe lernen müssen, immer und immer wieder loszulassen, immer und immer wieder dieses Gebet von diesem Psalm zu sprechen und zu sagen, Gott, ich gebe dir die Kontrolle ab, du hast die Kontrolle, du bist der Herr. Was ist deine Banane? Was ist deine Banane in deinem Leben? Mir hat es so wahnsinnig geholfen, dass ich diese Banane, dieses Ding zum Kreuz bringen konnte. Ich konnte es in die Gegenwart Gottes bringen. Nicht irgendwo einfach nur loslassen, sondern in die Gegenwart Gottes konnte ich es bringen. Und das war das, was so hilfreich für mich in meiner Situation war. Und das ist auch hilfreich für dich in deiner Situation mit deiner Banane, mit deiner Sache.
Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Wir wollen jetzt ein Lied zusammen singen, wo ihr genau das machen dürft, wo ihr in Gottes Gegenwart eure Bananen abgebt, wo ihr das, was euch eben ja auch dominiert, dass ihr das abgebt, dass ihr loslassen könnt und dass ihr es in Gottes gute Hände abgeben dürft. Sei es ein Kind, was ihr loslassen müsst, sei es irgendein Projekt, sei es irgendeine Vorstellung, was auch immer es ist, dass ihr eure Bananen Gott hinlegen dürft jetzt in dem nächsten Lied.